Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Werbung.
Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowohlt Verlag.
Werbung Ende.
Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und klarer macht. Heute ist bei mir Susanne Karloff. Sie ist freie Journalistin, Kolumnistin. Sie bringt Menschen, die das möchten, das Schreiben bei. Und sie ist Bestseller-Autorin. Das Buch, über das wir heute sprechen, hat den Titel »Angst ist nichts für Feiglinge. Mein Exit aus der Panik«. Susanne beschreibt darin sehr persönlich, wie sie es geschafft hat, eine sogenannte generalisierte Angststörung zu bewältigen. Und sie hat dabei ganz viel entdeckt, was für uns alle wertvoll sein kann. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Susanne, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Und ich sage gleich mal danke für dieses Buch. Ich finde, das ist ein großer Mutmacher. Und zwar für jede und jeden, also auch wenn man keine Angststörung hat. Ich finde, man kann sich sehr, sehr viel mitnehmen für alles Mögliche.
Das ist schön, das freut mich.
Du hast sehr, sehr persönlich geschrieben. Und übrigens auch mit so viel Wortwitz, dass ich oft auch mal lachen musste.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Was hattest du im Sinn, als du dich entschieden hast, das alles aufzuschreiben und auch zu veröffentlichen? Was möchtest du bewegen damit?
Ich habe ja schon, wie es im Buch auch beschrieben wird, lange damit zu tun. Also seit ich 12 oder 13 bin, hatte ich Angst und Angststörung, wobei man das Wort damals noch nicht benutzt hat oder kannte. Es hieß immer nur, hat sie das wieder? Also selbst das Wort Angst war schon, hat schon Angst gemacht. Und ich habe vielleicht vor 10 Jahren ungefähr das letzte Mal so eine richtige Panikattacke gehabt. Und da war ich ja schon über 40. Und es hat sich irgendwas verändert und ich kann sagen eben, dass ich das heute oder schon 10 Jahre nicht mehr habe und ich hätte es auch nicht schreiben können, dieses Buch, während ich selbst noch diese große Angst hatte oder diese Panikattacken, die ja aus heiterem Himmel auftauchen können. Das heißt nicht, dass ich das heute vielleicht nicht wiederkriege, wobei ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich das nochmal bekomme. Sicher auch, weil ich das Buch geschrieben habe und das für mich auch wichtig war, das alles nochmal einzuordnen, zu verstehen und auch anderen Leuten damit ja Mut zu machen, weil jemand, der das selbst mal hatte, der kann da mitreden und andere können da eigentlich nicht so mitreden, die das nie hatten. Und ich wollte das aber erst mehr so ein bisschen wie währenddessen wäre ich selbst viel zu fragil gewesen, um darüber zu schreiben und es hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Also ich wollte ja nicht sagen, oh, es ist alles so schrecklich, sondern ich wollte ja schon etwas hinter mich gebracht haben und zurückschauen und sagen, ah, okay, vielleicht kann man es anders betrachten, vielleicht hilft das oder das hat mir geholfen. Und ich schreibe ja keine klassischen Ratgeber, aber ich teile meine Erfahrungen, was ich erlebt habe, und das hilft scheinbar vielen Menschen. Das jedenfalls habe ich so zurückgemeldet bekommen.
Ja. Ich glaube, das übersteigt tatsächlich die Vorstellungskraft der meisten Menschen, wie sich das anfühlt. Also jeder hat mal Schiss, jeder hat mal Angst vor was, aber das ist einfach sowas von Lichtjahre entfernt von dieser Art von Panikattacken, wie du sie kennst. Kannst du uns das beschreiben? Was ist das Außerordentliche an einer Angststörung? Also was ist so wie nichts anderes auf der Welt?
Wie sich das anfühlt?
Mhm.
Für mich ist es für jeden anders. Das ist schwer zu sagen, aber es gibt schon Dinge, die sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist die absolute Sicherheit in dem Moment, dass man quasi tot umfällt. Daran besteht auch kein Zweifel in dem Moment. Und das aber ohne organische Krankheit. So, das ist jetzt häufig in schönen Situationen. Ich beschreibe ja auch, dass ich in Griechenland eben auf einer Liege lieg am ersten Ferientag, und aus dem Nichts hat sich dann halt ja wie das Bild so weggezogen vor meinem Auge. Und das hat mich so verunsichert. Oder wenn mir zum Beispiel, wenn es sehr heiß war oder es war wie diese Szene in New York, es waren irgendwie 40 Grad und dann beobachtet man sich und dann schlägt das Herz vielleicht schneller, und diese Angst um die körperliche Versehrtheit oder Unversehrtheit, die hat dann zur Folge, dass Dinge, erhöhter Puls, Herzfrequenz, Schwitzen, dann denkt man, man kann nicht mehr atmen, dann gibt es die, sind klassische Symptome, Gangunsicherheit, das fühlt sich so an, ich kann nicht mehr laufen. Wenn man das wiederum dann so empfindet, dann kommt ja erst recht Angst. Was ist mit mir los? Warum kann ich nicht laufen oder denke, nicht laufen zu können? Und das ist innerhalb von Sekunden. Und das kann auch aus dem Heiteren wirklich, es gibt ja auch ein Buch zum Beispiel, hatte ich auch gelesen, dann, als ich mich damit beschäftigt habe vor vielen Jahren, und dachte, ich muss doch irgendwie doch Hilfe geben, und bin dann in den Buchladen, und dann gab es eben Bücher über Panikattacken, und eins heißt ja auch die Angst aus heiterem Himmel. Und es stimmt, es ist aus heiterem Himmel. Und dass der Himmel gar nicht so heiter ist, wie man annimmt oder wie er aussieht, das ist der Weg dann, nämlich anzugucken, okay, es sieht alles so gut aus, wieso geht es dir jetzt so schlecht? Aber darunter liegen ja viele Dinge, die nicht so heiter sind, die man vielleicht viele Jahre verdrängt hat oder ja, irgendwo anders geparkt hat in der Zwischenzeit. Und die kommen meiner Meinung nach, irgendwann fliegen die einem um die Ohren.
Ja.
Die Sachen, die man unter den Teppich kehrt, und ja, und sich die anzugucken, das ist, glaube ich, der Prozess und der Weg. Und der ist manchmal sehr anstrengend lange. Und den bin ich gegangen und den beschreibe ich in dem Buch. Und das ist, glaube ich, der Menschen, die sich sehr davon, fühlen sich sehr davon angesprochen oder verstanden, wenn sie das auch haben, weil sie denken, und das dachte ich ja auch immer, ich bin der einzige Mensch, der das hat. Und dann ist da noch so viel Scham dabei. Weil man denkt, das hat ja sonst niemand. Nur ich bin ja so eine Mimose. Nur ich kann ja nicht einfach über die Straße gehen, ohne Angst zu haben. Oder nur ich werde ja im Urlaub plötzlich, kann nicht mehr laufen. Alle anderen können doch fröhlich irgendwie Uso trinken. Was ist mit mir los? Und dann erzählt man es nicht, weil man sich schämt. Und jetzt ist es ja in vielen Bereichen im Leben so, wenn man dann einen Erfahrungsbericht liest oder Dinge teilt und mitbekommt, es geht anderen auch so, fühlt man sich schon mal nicht wie so der einzige schräge Vogel. Und das hilft. Ja, es ist sehr heilsam und sehr schön.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin da total bei dir. Oft hilft es ja schon, wenn man eine Sache bezeichnen kann.
Ja.
Das gibt ja Phänomene und gab Phänomene, für die es keine Namen gab, Phänomene, die nicht beschreibbar waren. Und sobald man etwas hat, dass man einen Namen dafür hat, dass man es beschreiben kann und bestmöglich eben auch noch teilen kann mit jemandem, es ist ja schon ein Riesenschritt, sich nicht allein zu fühlen. Ne?
Ja.
Du hast ja immer total souverän Sachen gemacht, da würden andere sich in die Hosen machen. Also im Fernsehen auftreten, auf Bühnen lesen, vor einer Gruppe von Menschen sprechen, Interviews mit großen Stars führen. Und dann kommt es einem so kurios vor, dass also bei Dingen, die eigentlich eher banal erscheinen, dass dich das komplett aus dem Tritt bringen konnte. Also diese Diskrepanz ist auch so von außen betrachtet erstaunlich.
Ja, weil diese anderen Dinge, die ich da kann, die haben eigentlich gar nichts damit zu tun.
Mhm.
Das ist schwer zu erklären. Zum Beispiel, nehmen wir mal so etwas wie Reden vor Menschen. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, die haben Lampenfieber, die haben eben Symptome, wenn sie auf einer Bühne stehen, und also klassisches Lampenfieber. Aber das ist ja was anderes. Das ist ja keine Angststörung. Mhm. Und das ist bestimmt nicht minder schlimm oder so, aber das ist ja, es passiert etwas in einer Situation, da kann ich aber mit rechnen. Wenn ich zum Beispiel Lampenfieber hätte, wüsste ich, oh Scheiße, ich muss in eine Talkshow. Da kriege ich vielleicht Angst. Aber das hat ja nichts mit dieser Panikattacke zu tun. Mhm. Das Perfide ist ja, dass ich eben in einer Talkshow sitzen kann. Ich kann reden, ich habe keine Angst davor. Aber es kann sein, dass ich auf dem Liegestuhl liege, wenn alles in Ordnung ist, wenn ich nicht auf einer Bühne bin, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, wenn keiner was von mir will. Und dann fällt es mich von hinten an und springt mir in den Nacken. Das sind ganz verschiedene Dinge. Und ich glaube, wir Menschen, die das eben nicht kennen, die meinen auch, wenn ich zum Beispiel dann mit Freundinnen gesprochen habe und sie so, ja, sagte dann eine Freundin, ich habe schon auch manchmal Panik. Also vor kurzem, schreibe ich ja auch im Buch, bin ich im Fahrstuhl stecken geblieben. Aber das meine ich ja nicht, weil wir stecken ja nicht im Fahrstuhl, die wir das haben, sondern wir bekommen es ja in sehr banalen, sehr friedlichen Momenten. Du kannst es auf dem Sofa bekommen, alleine zu Hause. Ich weiß noch, als das bei mir anfing, da war ich ja nicht auf einer Bühne. Ich war 13 und saß im Wohnzimmer von unserer Drei-Zimmer-Wohnung. Also da war keine Gefahr. Mhm. Und das ist eben das, was ich meine. Es ist etwas, was aus einem herauskommt, nicht von außen. Und das ist auch die gute Nachricht, weil die Rettung liegt auch nur in dir, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das ist schön. Also das allein ist ja schon mal schön. Ah, okay, ich habe schon alles, was ich brauche. Ich muss es noch kennenlernen und vertrauen. Und das ist mühsam und schwer und langwierig. Aber es ist alles da.
Ja.
Und ich finde, das ist so eine Selbstermächtigung. Und das gibt so viel Selbstvertrauen, wenn man das erkennt. Und dann ist es egal, wo man ist. Und das ist ja auch die Erkenntnis, die ich hatte, als ich ihn beschreibe, wie ich in New York stehe und da eigentlich mit meinem Ex-Mann zusammen und meinem Sohn hinfahren wollte, dann aber alleine mit meinem Sohn hingefahren bin und eigentlich völlig überfordert und es war heiß und ich hatte Angst zu kriegen. Und dann stand ich da in dem Gewitter und habe plötzlich erkannt, dass ich ganz frei bin. Und das kann natürlich auch Angst machen, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um das zu bearbeiten oder dass ich wandeln kann, dass es irgendwie eine Veränderung passiert.
Ich fand es so mutig, dass du das gemacht hast, dass du in der Situation mit deinem Sohn alleine dahin geflogen bist.
Ja, aber das ist ja auch gewesen, weil ich wusste, dass mein Sohn war damals 13 und das haben wir ihm ja nur versprochen. Es war ein Konfirmationsgeschenk, glaube ich. Und als ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier die Anführerin der Truppe, weil wir waren ja nur noch zu zweit, die Truppe, und sonst habe ich mich auf meinen Mann verlassen und nicht, dass ich da keine Panikattacken gekriegt hätte. Das ist ja der Witz daran. Selbst als ich also mich gedrückt habe vor der Verantwortung und mich quasi versteckt habe hinter dem, ach, der Mann wird es schon richten, wie in so einem 50er-Jahre-Film, ich laufe hinterher, habe ich ja auch Panik gekriegt. Mhm. Ich habe ja erst das, und das ist ja das Interessante daran, ich habe ja erst die Panikattacken überwunden, als ich verstanden habe, dass ich viel stärker bin, als ich angenommen habe, mein Leben lang. Und das war der Moment, als ich eben da beim Gewitter in New York stand, ohne meinen Mann und ohne Vater, Mutter und sonst was man noch hat. Ja.
Das finde ich so spannend. Also im Grunde in dem Moment, wo du im Zweifel ist der ja da, um sich um alles zu kümmern.
Ja, genau.
Wo das weg war. Das habe ich nämlich auch gedacht beim Lesen. Also du sagst ja so schön, du bist selbst der schönste Beweis, wie man innere Sicherheit mit viel Geduld und Selbststudium lernen und haltbar machen kann. Das Haltbarmachen gefällt mir auch gut.
Ich vergesse immer, was ich schreibe, deswegen weiß ich manchmal gar nicht, welche Sätze von mir sind.
Genau. Deshalb zitiere ich dich jetzt ab und zu da an so einer Stelle, die mir gut gefallen hat. Und da dachte ich so, wie war denn das? Was waren deine ersten Schritte? Weißt du, hast du irgendwann gedacht, so, ich muss irgendwie den Schalter umlegen? Und ich glaube, das hatte mit der Trennung von deinem Mann zu tun, oder?
Ja, Also das ist auch, deswegen bin ich nach wie vor auch noch sehr dankbar für diese Trennung, obwohl es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Weil es mir aber den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wahrscheinlich nicht das erste Mal in meinem Leben, aber ist etwas nochmal aufgekommen, was eben viele Jahre davor, als ich Kind war, Trennung der Eltern und so, schon mal war. Ich kannte das, ich kannte diese Panik, die es damals ausgelöst hat, als ich ein Kind war, bei der Trennung. Da fingen die Panikattacken an. Und so viele Jahre später, als ich dann eben eine erwachsene Frau war und immer noch sporadisch immer Panikattacken hatte und man nie wusste, wann kommt es, sei es eben in diesem Griechenlandurlaub und in dieser Ehe ja öfter und in meinem Leben, kam dann die Trennung für mich auch aus heiterem Himmel, auch witzig. Natürlich war auch da der Himmel nicht so heiter. Und dann hat es den Boden mir nochmal weggezogen. Und das hat mich in so eine Panik versetzt. Und das war der Moment, als ich angefangen habe, diese Panik umzuwandeln in meine Stärke und in Vertrauen, weil ich auf mich zurückgeworfen war. Das klingt so Klischee, wie so in so einem Apothekenkalender, aber es ist so. Ich war auf mich zurückgeworfen, weil ich gemerkt habe, ich bin alleine, aber das ist nicht schlimm, weil das ganz schön viel ist, was ich an mir und in mir habe und wie ich mich kenne. Und natürlich habe ich davor Therapien mal gemacht, aber und ich sage auch nicht, dass das alles nichts hilft, aber das beschreibe ich ja auch im Buch. Natürlich auch skurrile und, oder lustige Erlebnisse wie die Familienaufstellung, also ich und Yoga und alles. Ich war ja sehr bemüht, wirklich hart an mir zu arbeiten und bin es mein Leben lang. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, eine Sache gemacht und immer versucht, nicht bewusst, aber so rückblickend, so irgendwie das noch so outzusourcen, die Verantwortung für mein Leben. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin aber hier der Herr im Haus, im wahrsten Sinne, weil der andere Herr ausgezogen ist, da hatte ich eine andere Kraft plötzlich. Und die war natürlich, weil mein Sohn eben 13 war, ich musste stärker sein als er, weil ich seine Mutter bin und weil ich finde, das ist einfach, das ist so. Ja. Ich wollte nicht die Mutter sein, die sagt, ich habe so Panik und was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt nicht fahren. Also ich bin sehr ehrlich mit ihm immer gewesen. Ich finde auch, also ich kann über meine Gefühle mit ihm reden und zeigen. Ich muss da nicht irgendwie besonders irgendwas spielen, nur weil er das Kind war. Aber ich finde schon, so eine Souveränität als Eltern oder als Mutter, ja, das finde ich wichtig. Und ich wollte nicht New York absagen, nur weil mein Ex-Mann nicht mitgekommen ist.
Ja.
Und das war super. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, wie das alles kam.
Nach dieser Zäsur, also die Trennung, die New York-Reise und wie du da mit diesen Gedanken gestanden hast, die du eben geschildert hast, gab es danach trotzdem sowas wie erste Schritte, sag ich mal, wo du sagst, okay, ich will jetzt ein paar Sachen ausprobieren, die mir helfen könnten, das zu stabilisieren.
Das war nicht so bewusst, weil das ist in dem Prozess, wenn, sag ich mal, ich hatte in New York ja eine Panikattacke noch. Also auf der Fifth Avenue mit meinem Sohn an der Hand quasi, mit 13 nicht mehr, aber ja. Aber ich habe das nicht laut gesagt, ich habe das mit mir abgemacht. Und in dem da durchgehen, habe ich plötzlich gemerkt, wie viel Kraft ich habe. Und dann kam ich nicht heim und dachte, oh, das war es jetzt, super. Sondern ich habe es ja noch weiter skeptisch beobachtet. Was war das denn jetzt? Was macht es mit mir? Und dann vergingen ja noch viele Jahre, in denen ich eben, ja, weiter mich kennengelernt habe oder mich weiter stabilisiert habe. Ich habe noch mehr Yoga gemacht. Ich habe vor allen Dingen eine andere Art von Yoga noch angefangen, Kundalini-Yoga. Und ich glaube schon, dass das ein sehr großer Anteil war, auch an dieser Heilung. Mhm. Es gibt auch eine Übung in meinem Buch, eine Kundalini-Übung, eine sehr einfache, die 3 Minuten geht. Und wenn es eine einzige Sache gäbe, die ich jemandem empfehlen würde, der Angst hat oder ja, jetzt reden wir ja heute über Angst, es wird noch gegen andere Sachen, dann wäre es diese Übung. Und vielleicht noch mein Buch, okay, aber...
Ja, sowieso.
Sowieso, aber so, das ist die eine Übung und das heißt Fists of Anger und ja. Das sind 3 Minuten. Ich mache es heute noch, wenn ich merke, es ist eine Zeit. Und
das, ist also das hat mich auch total geflasht. Bitte beschreib uns die ein bisschen.
Also Fists of Anger heißt Fäuste des Zorns, kann man sagen. Aber Zorn ist nicht nur Zorn, sondern es ist vor allen Dingen eben auch Angst und auch Niedergeschlagenheit. Also auch bei Depressionen ich finde, ich habe die auch auf Instagram gleich am Anfang von Corona einmal so vorgeführt.
Cool.
weil ich das einfach so ein Geschenk finde. Und ich habe so viel Rückmeldungen bekommen von Menschen, die es probiert haben und gesagt haben, es ist ja verrückt, es hilft wirklich. Und man sitzt im Schneidersitz so auf dem Boden und hat den Daumen, also eine Faust, den Daumen in die Finger geklappt und drückt also den Daumen, also zwei Fäuste. Und dann macht man eine Rückwärtsbewegung, die Fäuste über den Kopf. Ja, man macht also wie, man rudert wie nach hinten. Mhm. Streckt die Arme aus und macht den Kopf. Ich habe es gerade gemacht, jetzt war der Ton wahrscheinlich kurz schlecht.
Ich mache es gerade auch vorsichtig mit, ohne das Mikrofon hier wegzuboxen.
Genau, und das kann man aber auch überall, wenn man Fists of Anger eingibt und Kundalini, dann findet man ganz viele PDFs darüber oder Videos. Das ist sehr, sehr schnell zu lernen. Und dazu macht man eine Atmung also der Mund ist so O-förmig geformt. Und macht eine Ein- und Ausatmung durch den Mund. Also es hört sich dann so an. Und bläst dabei so die Backen auf.
Ja.
Und macht immer rückwärts eben diese Fäuste, 3 Minuten. Und wenn man das mit dem Video macht, dann spricht ja auch jemand mit einem. Und so nach 2 Minuten fängt das an, dass man auch ziemlich aggro wird und genervt wird. Es ist anstrengend. Es ist am Anfang, es erweitert auch sehr, erweitert das Lungenvolumen. Es kann einem am Anfang ein bisschen schwindelig werden, dann muss man halt ein bisschen weniger stark atmen. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Man kann auch kurz eine kleine Pause machen, weil der Mund dann trocken wird. Aber umso öfter man das macht, im besten Fall jeden Tag, ich mache das jeden Tag im Moment wieder, und umso geübter wird man. Und man merkt tatsächlich auch, dass man mehr Lungenvolumen hat, was ja auch eigentlich eine schöne und wichtige Sache ist.
Ja, echt, du machst das jeden Tag, wow.
Ja, also nicht mein Leben lang, aber ich habe es jetzt wieder angefangen. Im Kundalini-Yoga ist es so, dass man etwas 40 Tage im besten Fall macht, weil man dann ein Muster durchbricht oder etwas ändert. Natürlich kann man es auch sein Leben lang machen, aber ich habe es jetzt lange nicht gemacht und habe gemerkt, dass es mir gut tun würde, wenn ich es jetzt mal wieder mache, weil es ja schon auch viele Sachen gibt, finde ich, in der Welt, die Angst machen oder die mich belasten, und es ist ja nicht einfach, glaube ich, gerade für alle. Und das hilft sehr. Und wenn ich das morgens mache, man kann sich, das klingt so banal, aber wenn man es ausprobiert, vorher denkt man, ach nee, ich habe jetzt keine Lust, 3 Minuten da wieder sitzen und dieses Geatme da, obwohl es nur 3 Minuten sind. Es ist so verrückt, was man da für Widerstände hat. Mhm. Aber danach ist es wie eine Erfrischung. Also, ist wirklich, also die Energie ist einfach eine andere, und langfristig hat mir das sehr geholfen, und so, das ist eine Sache davon, aber ja, das ging dann eben immer noch ein paar Jahre so weiter, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich an einem anderen Punkt bin und auch gemerkt habe, ich kann jetzt darüber reden, was ich vorher nie gemacht habe, geschweige denn darüber schreiben. Ich habe in keinem einzigen Artikel, ich schreibe ja schon frei über 20 Jahre, ich habe in keinem einzigen Artikel über Angst oder meine Panik geschrieben, obwohl ich sehr persönliche Texte ja auch in der Kolumne immer schreibe. Weil das irgendwie mir unangenehm war. Da wurde auch nicht viel drüber geredet, über mentale Gesundheit. Vor ein paar Jahren war das ja noch nicht so. Mhm. Das ist ja glücklicherweise jetzt anders. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich jetzt so weit bin, dass ich darüber schreiben kann und möchte. Und das habe ich dann getan und habe es dann eben, für Fischer getan.
Ja, das ist wirklich toll. Also, weil, was du gerade gesagt hast über mentale Gesundheit. Ich bin mega stolz. Ich habe in meinem Podcast bin ich jetzt bei weit über 90, fast 100 Folgen inzwischen. Boah. Mit so vielen tollen, spannenden GesprächspartnerInnen, die über Persönlichkeitsentwicklung was machen, mentale Gesundheit und eben so viele verschiedene Ansätze, die für mich aber so wunderbarst ineinander greifen, muss ich sagen.
Ja.
Und das, man könnte jetzt sagen, ist gerade so ein Hype, aber ich bin auch total froh drum, weil man so viel tolle Anregungen bekommt, die wirklich, wirklich hilfreich sind.
Ja.
Genau.
Ein guter Hype.
Und du hast ja vieles ausprobiert, auch du Gesprächstherapien, Homöopathie, Meditation und Yoga. Und wenn ich dich richtig verstehe, Yoga, Meditation machst du regelmäßig weiter. Das ist für dich auch was dich jetzt in deinem Leben eigentlich immer begleitet und da auch sehr hilfreich ist in deinen Augen, ne?
Ja, ich habe also über 20 Jahre mache ich Yoga und jetzt nicht nur einmal im Monat, sondern also wirklich schon, das ist einfach Standard so, dass ich das mache. Mhm. Und ich glaube auch, natürlich hat das dazu beigetragen. Und das darf man sich auch nicht so vorstellen, oh, ich mache jetzt Yoga und dann sitze ich da und alles ist friedlich. So einfach ist es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass also im Grunde ist es ja so, bei, sag ich mal, normalen Yoga, jetzt nicht Kundalini, das ist nochmal ganz anders. Das ist so ein bisschen freakiger. Aber Hatha-Yoga, also was wir unter Yoga so kennen, mhm, ne? Sonnengruß und diese Dinge, und die Haltung, die Asanas, die man dort macht, die sind ja auf seiner Matte, auf dieser Matte einfach in diesem Feld von da stehe ich jetzt, da bin ich und mache 90 Minuten eine Yoga-Klasse. Und dann gibt es ja Situationen, für jeden anders, die sind unangenehm, da wird man gereizt, es nervt, manche mögen die Vorbeugen nicht, manche mögen keine Balancen, man will weg, man will eigentlich den Zustand verlassen, in dem man ist, weil er nervt. Sei es jetzt ein Baum, der wackelt, oder sei es die Taube, dass die Hüfte wehtut, ne, dass man, mhm, da raus will. Und was man ja eigentlich nur lernt beim Yoga ist, es geht ja nicht um diese 90 Zentimeter, also die 90 Minuten auf dieser 90 Zentimeter breiten Matte oder wie, mhm, breit sie ist, sondern dass man das ja mit rausnimmt ins Leben und Situationen, die eben stressvoll sind, stressig sind, nervig sind, die einem ja irgendwie auf eine Weise Druck bereiten oder angreifen, dass man mit denen in diesen Situationen souveräner mit dealen kann. Mhm. Und das ist aber auch etwas, zum Beispiel, nehmen wir nochmal dieses New York-Ding, das kann ja überall in der Welt sein. Man ist ja nicht alleine auf der Welt. Es sind viele Menschen nah bei einem, jedenfalls vor Corona. Es ist drängelig in der U-Bahn, es riecht nicht immer gut, Leute rempeln einen an, Leute wollen was von einem, das Telefon klingelt. Und mit all diesen Situationen lernt man ruhiger umzugehen, weil man es gelernt hat auf der Matte. Das ist ja eigentlich die Idee. Mhm. Und man kann das dahin transportieren. Und natürlich hat das auch was mit der Atmung zu tun. Klar, mhm, wenn ich ein- und ausatme, anständig und tief, also, mhm, nicht flach und weit oben, bin ich zentrierter, mehr bei mir und auch ruhiger. Da gibt es ja auch in meinem Buch eine spezielle, mhm, Atemübung bei Angst. Mhm.
Ja, du hast da an einer Stelle geschrieben, zu lernen, das auszuhalten, was ist. Mhm. Also, und sei es sowas wie, ich habe den zugigen Platz im Restaurant und möchte mich umsetzen, das Hotelzimmer, mhm, ist zu laut, Parfum des Sitznachbarn nervt mich. Du hast ja oft auch sowas gemacht, dass du im Hotel, ach nee, ich möchte gerne in ein anderes Stockwerk und so Geschichten. Mhm. Und dann umzuswitchen und zu sagen, nee, ich nehme das jetzt mal so.
Genau, weil ich viel weniger Weichei bin, als ich annehme von mir. Und ich muss mich da heute noch dran erinnern. Also dieser wackelige Tisch ist ja so ein klassisches Beispiel für diese Optimierung. Zu glauben, es muss alles immer ganz cozy und schön und perfekt sein, damit es mir gut geht. Also wie ein Kind, das hat genug gegessen, genug getrunken, es ist warm, frisch gewickelt, angezogen in sein Bettchen. Mhm. Aber nun bin ich ja eine erwachsene Frau. Und das irgendwann auszuhalten, dass die Umstände nicht tadellos sind und dass das kein großes Problem ist, wenn was nicht tadellos ist. Und das ist zum Beispiel den wackeligen Tisch aushalten und nicht auszuflippen, weil etwas nicht ideal ist. Mhm. Und ja, solche Sachen, die habe ich aber auch erst bemerkt. Ja, das kommt ja nicht alles auf einmal, das passiert ja nicht an einem Tag. Oh, jetzt habe ich es verstanden, das geht ja um Selbstbeobachtung. Und sonst ist die Selbstbeobachtung ja auch viel bei Panikattacken und Menschen, die das haben, dass es immer sehr um diesen unversehrten Zustand geht körperlich. Also das haben viele Menschen, die Panikattacken haben, dass sie sich sehr viel Sorgen um ihren körperlichen Zustand machen. Und ich habe das auch. Und da gibt es schon Dinge, auf die ich empfehle zu achten, das weiß jeder selbst am besten, oder auf die ich achte. Ich weiß sehr genau, dass ich nicht zu doll Hunger haben sollte, nicht zu doll übermüdet sein sollte. Und wenn ich das bin, dann sorge ich für mich. Mhm. Dann zum Beispiel auch bei einem Langstreckenflug. Mir ist es halt am liebsten, wenn ich erstmal danach ins Hotelzimmer gehe und eine Nacht schlafe und am anderen Morgen bin ich ausgeruht und stabil. Ich muss jetzt nicht dauernd mir beweisen, dass ich total robust bin, um mir zu beweisen, dass ich keine Angst habe. Ich achte auf mich, aber ich übertreibe es auch nicht.
Das finde ich ganz wichtig, weil man muss ja nicht alles rumdrehen und sagen, okay, früher hatte ich eine Angststörung, jetzt bin ich Popeye und komme mit allem zurecht. 3 Stunden Schlaf, Langstreckenflug, Nacht durchgetrunken, getanzt, ich weiß nicht was.
Ja.
Sondern richtig gut auf sich achten, ne, dass man ausgeruht ist und zumindest so die Basics schon mal okay sind.
Und man muss, total. Und eine Sache fällt mir noch auf oder ein, was ich also quasi alles gemacht habe, dass es mir heute so geht, wie es mir geht oder dass die Angst eben, die Panikattacken ausgeblieben sind, ist ganz wichtig, dass ich vor diesem Buch ja ein anderes Buch geschrieben habe und das war ein Selbstversuch, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Und aus diesem Selbstversuch von einem Jahr, und das Buch ist ja 2 Jahre vor dem erschienen, und das sind jetzt schon über 6 Jahre, dass ich, auch heute trinke ich kaum Alkohol. Ich wollte nur ein Jahr nicht trinken, aber es sind ja jetzt schon 6 Jahre, fällt mir gerade auf. Mhm. Und ich trinke manchmal, wenn ich Bock zu habe, aber es ist einfach Alkohol, das ist das, was man am wenigsten gerne jetzt hören möchte, glaube ich. Weil wenn man Angst hat, trinken ja auch viele Leute. Mhm. Weil jeder hat halt irgendwie seine Droge, was auch immer es ist, um die Zustände besser auszuhalten. Aber das ist leider halt auch sehr bewirkt das Gegenteil. Und das ist auch ein langer Prozess, in dem ich mich sehr, sehr kennengelernt habe. Nicht, weil ich vorher so viel gesoffen habe, sondern weil das wegzulassen etwas ist, was mich sehr zurückgebracht hat zu dem, wo ich herkomme wirklich. Wer ich war, bevor ich eben Panikattacken hatte. Und dieses sich selbst kennenlernen, da spielt kein Alkoholtrinken eine sehr, sehr große Rolle auch noch. Und deswegen, ich sehe auch dieses Angstbuch als totale logische Fortsetzung von dem Nüchternbuch.
Du hast dazu was geschrieben, was ich sehr berührend finde. Abhängigkeit hat immer eine Begleiterscheinung. Das Gefühl, etwas zu brauchen zum Leben, was ich selbst nicht besitze.
Ja.
Bäm. Und das lässt sich ja auf so vieles übertragen auch. Also was besitze ich? Selbstliebe, Wertschätzung für mich und so weiter. Weil auch danach werden wir ja oft süchtig, dass uns das andere geben. Und ich habe mal irgendwann gedacht, ich kannte das auch mal so. Das war für mich wie diese Wertschätzung für mich, als wäre das so ein Gefäß, was immer von außen aufgefüllt werden muss. Und deshalb dachte ich immer, das muss mir aber wer anders geben. Und da übrigens auch, seitdem ich es beschreiben und bezeichnen kann, ist es gelindert, weil ich es kapiert habe. Und das hat mich deshalb so berührt, das Gefühl, etwas zu brauchen zum Leben, was ich selbst nicht besitze.
Und was für eine Freiheit da drin steckt, wenn man rausfindet, dass man das alles selbst besitzt. Das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht mehr möchte oder nicht brauche oder sie nicht gerne im Leben hat. Aber es ist schon eine große Befreiung, wenn man diese Erkenntnis mal gefühlt hat.
Total. Ja, und dann auch die Entscheidung zu treffen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht brauchen, um, weiß ich nicht, irgendeine Lücke zu füllen, irgendwas zuzuschütten.
Ja.
Zuzuschütten passt ja zu Alkohol.
Aber man schüttet ja auch mit anderen Sachen zu, genau. Da hat ja jeder seine Dinge, die dann helfen und zu konsumieren, irgendwie, dass es sich nicht so leer anfühlt, das Gefäß.
Wenn sich jemand angesprochen fühlt jetzt und plötzlich, sag ich mal, durch das, was wir auch besprechen, das Gefühl hat, aha, das ist anscheinend mit mir los. Mhm. So einen Schritt zu machen, wie ich fange jetzt an, zum Beispiel Kundalini-Yoga zu machen oder. Oft ist ja auch so eine gewisse Antriebslosigkeit. Mhm. Weißt du, wie komme ich dahin, so einen ersten Schritt zu machen oder dass ich vielleicht mir Helfer suche oder wie auch immer. Hast du da einen Gedanken, den du mitteilen könntest?
Ich sage es also 100% nicht, weil ich reich und berühmt werden will. Also werde ich nicht mit dem Buch schreiben. Aber ich würde wirklich sagen, es muss ja nicht mein Buch sein, aber meins kenne ich halt jetzt am besten. Ich würde es einfach lesen ohne mir dabei was erstmal vorzunehmen und zu denken. So einfach lesen. Und ich glaube, dass ganz viele Sachen passieren. Davon abgesehen sind da auch ein paar Inspirationen drin und Tipps und auch Übungen. Aber es geht, glaube ich, darum, dass jemand da ist, der das erlebt hat und mit gutem Beispiel vorangeht, wie es enden kann. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, zum Arzt zu gehen. Auch das steht ja in dem Buch drin. Man kann sich natürlich Medikamente verschreiben lassen. Das war nicht mein Weg. Das ist sehr schwer zu sagen für jemand anders. Aber ganz oft ist es ja so, dass Menschen glauben, sie haben, bei Männern sagt man Burnout, weil sich das besser anhört, ist irgendwie salonfähiger. Und Frauen werden ja oft als hysterisch noch nach wie vor beschrieben, wenn sie irgendwie Angst haben oder Panik oder man sagt, ja, dann trink doch mal ein, dann geht es ja schon besser, es fängt doch schon bei der Flugangst an. Das ist wieder das Pikolöchen, so als Beispiel. Also es wird irgendwie nicht ernst genommen und es gibt kein Wort dafür. Gerade andere Generationen, also noch welche, die älter sind als ich, bei den Jüngeren ist es ja dadurch, dass mentale Gesundheit irgendwie auf dem Tablett liegt und man darüber sprechen kann. Ganz anders als bei der Generation unserer Mütter zum Beispiel oder unserer Eltern. Deswegen, früher gab es ja nie ein Wort für das, was ich hatte. Meine Eltern haben ja nie gesagt, sie hat Angst oder sie hat Panikattacken oder Angststörungen, sondern hasste das wieder. Und wenn es dann eine Beschreibung gab, dann vielleicht noch, komm, nimm mal ein paar Kreislauftropfen. Dabei hatte ich ja nie was am Kreislauf.
Ja.
Aber das ist diese Hilflosigkeit, weil wir hatten keinen, wir konnten das Kind nicht beim Namen nennen, weil wir keinen Namen hatten. Und ich glaube, die Aufklärungsarbeit oder der erste Schritt, dass es einem besser geht, ist zu erkennen, das, was ich habe, hat einen Namen und das haben andere auch. Und es gibt auch Wege daraus. Und da, glaube ich, ist ein guter Anfang, sich das Buch mal ganz unverbindlich, was kostet es denn? Ich weiß es gar nicht. Was kostet denn ein Buch heutzutage? 16 Euro, glaube ich. Die 16 Euro zu investieren, zu lesen und zu gucken, was mit einem passiert. Und das, was ich zurückgemeldet bekommen ist, ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die das hat. Schreiben ja ganz viele. Wie kann es sein, dass du das beschreibst, was ich mein Leben lang dachte, was nur ich habe und ich habe einen an der Marmel?
Ja. Wie sehr hilft es deiner Meinung nach, die Ursachen zu ergründen? Also bei dir könnte man ja sagen, okay, Trennung der Eltern ist ja total nachvollziehbar. Das zieht einem Kind den Boden unter den Füßen weg. Haben wir den Grund also gefunden? Wie sehr hilft es, in die Vergangenheit zu gucken?
Das schreibe ich ja auch in dem Buch. Ich glaube, es ist ja individuell. Ich kann es ja nicht sagen für jemand anders. Und ich habe Therapien gemacht. Ich habe alles auf links gedreht. Ich habe noch mal alles durchlebt. Und ich habe es mir angeguckt. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Und das auch schon seit ich 18 bin eigentlich. Ja? Es ist eine ganz schön lange Zeit. Wie lange will ich denn noch mein Leben, meine sehr begrenzte Lebenszeit, wir wissen ja nicht, wie lange sie ist, damit zubringen, Opfer zu sein der Umstände oder einen Finger drauf zu zeigen, wer was eventuell versäumt, falsch gemacht hat oder was hätte besser laufen müssen. Ich kann es nicht mehr ändern. Also zu schauen, was schiefgegangen ist oder was hätte anders sein können oder besser oder wo ich, ja, man bringt Dinge auch mit, glaube ich, wenn man auf die Welt kommt, woher auch immer, aus anderen Leben oder was man glaubt. Aber das Hauptding war für mich zu erkennen, stopp, es reicht jetzt. Es ist alles erzählt, ich habe jetzt 100-mal die Kindheit auf links gedreht und es ist aber auch da der wackelige Tisch auszuhalten. Es ist vielleicht nicht das perfekte Hotelzimmer meiner Kindheit, es wackelt vielleicht hier und da, vielleicht zieht es auch ein bisschen, aber ich werde damit dealen können. Und das heißt nicht, Dinge zu verdrängen, überhaupt nicht, sondern sie anzugucken und auszuhalten. Und auch mit auszuhalten meine ich auch nicht, sich hart zu machen oder irgendwie robust da durchzukämpfen, eben wie du schon meintest, Popper-mäßig, sondern wir sind alle hier und machen irgendwie eine menschliche Erfahrung. Und da gehören Dinge dazu, Leid und Dinge, die schief gehen und die nicht optimal sind. Und das ging unseren Eltern auch so. Wir haben alle nicht das bekommen wahrscheinlich, was wir gebraucht hätten. Aber das ist das Leben. Und dann gibt es den Moment, wo ich sagen kann, okay, aber das, was ich habe, ist ganz, ganz viel. Nämlich, ich bin hier auf der Welt, ich bin hoffentlich gesund, ich habe ja, ich habe Erfahrung gesammelt und ich werde mit den Dingen klarkommen. Und ja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, aber es ist ein Gefühl von sich selbst zutrauen, das Leben leben zu können. Und ich glaube, irgendwann muss man aufhören, nach hinten zu gucken. Und diesen Zeitpunkt, wann man damit aufhören muss, in der Vergangenheit rumzuwühlen, den kann ja jeder nur selbst wissen. Ja.
Genau, da du selber nicht mehr weißt, was du geschrieben hast, habe ich ein paar wunderbare Zitate dazu. Das eine ist sehr kurz und bündig. Let shit go.
Das wusste ich auch nicht. Ja,
ja, sehr cool.
Ja, let shit go. Das passt doch gerade zu dem,
ja,
was ich gesagt habe.
Und dann im Grunde dieses, ich kann mich total auf mich selber verlassen, da hinzukommen oder das sich als Ziel zu setzen, da schreibst du ganz wunderbar, ich bin mein eigener Guru, mein eigener Soulmate, mein eigener Heiler, mein eigener Coach und über all dem mein eigener Experte. Mhm. Dieses, ne? Ich kenne mich wirklich gut oder ich gucke mich mal richtig an und gucke nicht mehr weg und komme mit dieser Person irgendwie klar.
Ich habe auch gar nichts gegen, ich habe ja viel ausprobiert und darüber mache ich mich ja selbst auch lustig im Buch, wie gesagt, Familienaufstellung, und damit meine ich nicht, dass Familienaufstellungen doof sind, gar nicht, aber ich habe sehr, sehr viele, ob es ein Guru ist, ob es eine Heilpraktikerin ist, noch eine Therapeutin, noch eine, was weiß ich, für eine Osteopathie, finde ich auch ganz super, gehe ich auch heute noch hin, aber wichtig für mich ist, dass all das mir trotzdem von außen kann niemand wissen, was ich brauche oder was mit mir los ist. Das weiß ich. Und wenn ich anfange, mir das anzugucken und mehr von innen nach außen zu leben als von außen nach innen, hat mir das einfach sehr, sehr viel Kraft gegeben und Mut. Und da hat Kundalini-Yoga einen ganz, ganz großen Anteil dran. Weil es hat auch noch was anderes, sehr, sehr eine starke Auswirkung auf das Nervensystem und viele Dinge, die auch bei Panik auftreten, ist ein schwaches Nervensystem, das an Dinge sehr, sehr schnell aus der Bahn werfen, mhm, wie wir auch schon aufgezählt haben. Mhm. Und das Nervensystem zu robustieren, darum geht es eben auch im Kundalini-Yoga, und das hat mich sehr stark gemacht, weil... Da müsste man jetzt tiefer gehen. Das hat ja auch was zum Beispiel mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus zu tun. Mhm. Und wenn der Parasympathikus aktiviert ist, dann sind wir ja auch gelassener und ruhiger. Der andere ist, der Sympathikus ist ja für dieses Fight-and-Flight-Modus, also dieses Gefühl haben, ich muss mich wehren oder wegrennen. Und das zum Beispiel ist eine Stressreaktion. Und wenn ich immer in Panik bin, dann noch 3 Kannen Kaffee trinke und wenig Schlaf, wenig esse, wenig Ruhe habe, natürlich ist der immer in Alarmzustand, und dieses immer in Alarmzustand sein ist natürlich ein super Nährboden für die nächste Panikattacke. So hängt das natürlich auch alles zusammen. Mhm. Und ja.
Okay, Kundalini-Yoga ist dein Ding auf jeden Fall. Was mich da total kurios fand, und da wüsste ich auch gerne noch mal was dazu, Mantren in der Nacht hören.
Ja, also ich muss dazu sagen, Kundalini-Yoga ist für mich was ganz Tolles. Es ist aber auch da kein Guru. Also
ja.
Das ist einfach dieses, ich bin mein eigener Guru und ich bin mein eigen, ich weiß, was gut ist. Das habe ich mit den Jahren gelernt, weil ich habe mich schon gern verschrieben einer Lehre, oder ich saß jetzt nicht jahrelang im Ashram, aber ich habe das schon immer ganz schön gefunden. Und das gehört auch zu dem Weg dazu, dass ja, wenn es zum Beispiel jetzt nichts mit Guru zu tun, aber mit irgendeiner Heillehre oder mit einem Trend, wenn es heißt, Selleriesaft ist für alles toll, das schreibe ich ja auch im Buch, dann trinke ich das. Aber heute trinke ich das so, weil ich denke, oh, ich habe Lust auf Selleriesaft, weil ich fühle mich gerade so, als ob ich grüne Energie brauche. Aber ich trinke keine grünen Säfte, weil irgendjemand sagt, das ist jetzt gut für mich oder eine Kur. Mhm. So wie ich auch nicht detoxe oder sowas wäre. Mhm. Und das meine ich mit dem von außen. Also ich habe viel, viel mehr gelernt, auf mich selbst zu hören. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz hilfreich ist bei Angststörungen, weil das alles in das Konto einzahlt. Oh, ich kann mir ja vertrauen. Oh, ich bin ja eben meine beste Expertin. Mhm. mein bester Freund, mein Soulmate, mein Guru. Und das zahlt alles in dieses Konto ein. Und irgendwann, es ist ja wie so ein Plus, Plus, Plus. Und dann gibt es irgendwann ein Fundament von, ja, von Stärke und von sich selbst Vertrauen. Und das ist etwas, was man stärken kann mit verschiedenen Dingen. Und genau, die Mantren in der Nacht, das war ja die Frage. Im Kundalini-Yoga ist das so, dass das wie so ein Klangteppich ist, der ins Unterbewusstsein übergeht. Ja, aber das muss man auch nicht dogmatisch sehen und auch nicht machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das dazu beiträgt, keine Panikattacken zu haben. Also das wäre ein Heilversprechen, das falsch wäre.
Ja, nee, also ich glaube auch, im Grunde sagst du ja selber, das sind deine persönlichen Sachen, die dir helfen und das wird bestimmt auch so verstanden. Mich hat es jetzt persönlich sehr interessiert, weil ich mache das total gern, dass ich zum Einschlafen mir Meditationen anhöre, wo jemand was spricht und dann sagt er auch, ach und wenn du jetzt dabei einschläfst, das Unterbewusstsein kriegt das schon noch mit und das beruhigt mich dann immer so, dann denke ich, ja genau, das begleitet mich in den Schlaf und selbst wenn ich nicht mehr alles bewusst höre, irgendwo findet das Eingang und da musste ich dran denken, als ich das von dir gelesen habe mit den Mantren in der Nacht.
Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich meine, es gibt Leute, die hören 3 Fragezeichen jeden Abend zum Einschlafen. Das ist ja auch okay, was da ins Unterbewusstsein geht, ist dann halt was anderes. Aber also ich glaube schon, dass genau, dass Dinge weiter wirken, auch wenn wir nicht bewusst die ganze Zeit alarmiert und angestellt sind.
Ja. Zwei Sachen interessieren mich noch von deinen Tricks, sag ich jetzt mal salopp, die sich sozusagen vielleicht gegenüberstehen, dass du sagst, manchmal gehst du in dein inneres Schweigekloster und das andere mit sich selbst reden und das Gesprochene aufnehmen und sich hinterher anhören. Kannst du uns zu den beiden Sachen noch kurz was sagen?
Ja, das Letztere, das empfehle ich auch im Schreibkurs zum Beispiel, in diesen Schreibkursen, die ich eben auch gebe, weil das eine ganz tolle Art ist, um ranzukommen an das, was eigentlich der Ist-Zustand ist, was mit einem los ist. Im Grunde nichts anderes als bei einer Therapie. Man geht hin und schüttet die ganze Scheiße jemandem anderen vor die Füße und kotzt sich da aus und holt es also hoch. Und jemand anders hört zu, weil so ist es ja. Mhm. Und das kann man sehr gut aber mit sich selber machen, indem man beim Handy in der Sprachmemo 3 Minuten einfach sagt, was einen beschäftigt. Das ist nämlich auch so, dass Schreibblockaden beispielsweise, das ist ja so ein großes Wort und man weiß nicht, wie man anfangen soll und jedes Wort wird irgendwie kontrolliert und ist doch schon von vornherein rezensiert von einem selber oder den Eltern auf den Schultern, den Kritikern, was weiß ich. Aber eine Sprechblockade hat man eigentlich nie und deswegen wende ich das auch an oder empfehle das, wenn man meint, man traut sich nicht zu schreiben. Aber auch, wenn man in einem Zustand ist, in dem man eben sehr aufgeregt ist oder sehr niedergeschlagen, sehr, sehr ängstlich oder sehr viel Zweifel hat und sich ganz unwohl fühlt. Natürlich kann man auch eine Freundin anrufen, aber diese Self-Psychology, wird das genannt, kommt interessanterweise auch aus dem Kundalini-Yoga, nimmt man 3 Minuten eben auf, alles, was einen beschäftigt. Also man labert so rum und dann hat er das gesagt und der rief nicht an und da habe ich mich darüber aufgeregt und holt das alles hoch und dann nimmt man, hört man es an. Und dann nimmt man eine zweite Sprachnachricht auf und kommentiert die erste. Und das ist hochinteressant, weil man fängt an, in einen Dialog mit sich selber zu gehen, verlässt so ein bisschen diese Perspektive, ich gucke auf mich drauf und alles ist schrecklich und ich bin arm und ein Opfer. Und die Stimme, die man ja auch selber ist, die zweite Sprachnachricht, die erste dann kommentiert, bringt das in ein anderes Verhältnis.
Ja.
Kommentiert das und relativiert das und kriegt einfach nochmal eine Vogelperspektive. Und das ist sehr, sehr gesund und sehr erleichternd und auch sehr lustig, weil man plötzlich auf sich drauf guckt, eben von einer anderen Ebene. Und dann ist auch vieles gar nicht mehr so schlimm und auch vieles amüsant. Man muss es ja eh literarisch sehen, das Leben, dann ist es ja alles eh schon viel einfacher. Hilft ja auch oft. Und das Zweite, was du gefragt hast?
Inneres Schweigekloster.
Das ist das Gegenteil, das innere Schweigekloster. Ja, ich habe ja auch noch was, dass ich die Spiegel manchmal verhänge. Also das passiert jetzt nicht häufig. Ich habe auch nicht mal einen Ganzkörperspiegel in der Wohnung. Aber wenn ich mich zum Beispiel sehr genervt fühle von mich irgendwie, so wie ich auch von Instagram dann mal 2 Monate weggehe plötzlich, Wenn mir das alles zu viel wird im Außen, ist auch immer ein Zeichen für mal ein bisschen mehr mit mir selber sein und stiller werden und nicht mich definieren über Außen oder mein Aussehen. Und genau, dann finde ich das sehr wohltuend, eben nicht zu sprechen. Und ich glaube, das meinst du, oder? Oder auch eben mal mich zurückzuziehen. Und ich finde das auch, wenn man sich kennt und weiß, was man braucht, dann ist es ja das Beste, weil man sich das selbst geben kann. Ja. Dann sind die anderen von der Angel. Dann müssen die auch nicht mehr das erfüllen. Dann ist man nicht so bedürftig. Dann müssen die dieses Gefäß oder das Becherchen, von dem du gesprochen hast, nicht befüllen. Und das ist sehr erleichternd für alle Beteiligten. Ja, das sage ich jetzt, aber ich habe auch keine Beziehung. Ich sag auch immer zu meinen Freundinnen, die eine haben, naja, ich habe gut reden, ne? So als Trockenübung erzähle ich das alles immer so schön. Ja, ich wäre natürlich auch gerne so, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen wäre, dass ich dann auch so weise bin und das auch umsetzen kann, dass die von der Angel sind.
Ja.
Ja, aber okay, warten wir mal ab.
Da habe ich so einen Satz im Kopf, also der geht sinngemäß so ungefähr so. Ich entlasse dich aus der Pflicht, mich glücklich machen zu müssen.
Ja.
Also so, dass man das wirklich bewusst sich den Partner, die Partnerin, auch eine gute Freundin oder wie auch immer, manchmal will man das ja auch von den Kindern oder so.
Ja, voll.
Dass man die Menschen, die einem nahestehen, daraus entlässt, aus dieser Pflicht, finde ich auch
ein schönes Satz. Ja. Schreibe ich mir hinter meine Ohren.
Eins noch, also außer der eigenen Angst, wenn man in so einem Zustand ist, dann begegnet man ja zu einem Überfluss auch häufig noch dem Unverständnis in der Außenwelt. Was wünschst du dir von Außenstehenden, wenn sie mit Menschen mit einer Angststörung in Berührung sind?
Dieses nicht so wegwischen und das nicht ernst nehmen. Und das schreibe ich auch im Buch, ist heikel, ist ein schmaler Grat zwischen, wenn man die Angst zu doll in den Mittelpunkt schiebt, dann verselbstständigt die sich auch manchmal, weil dann ist man so in Watte gepackt und wird zu so einem Sonderfall, aber also das ist heikel. Das ist aber eher, wenn man mit jemandem eng in Beziehung ist, dass man dann sich so vorsichtig sein, wie ich das sage, das tut man ja nicht bewusst, dass man sich ausruht als Angstpatientin in dem, da müssen sich alle um mich kümmern. Aber es können schon so Dynamiken entstehen von, dass man sich immer mehr da reinfallen lässt und die einem sehr nahestehen, eigentlich das dann immer auffangen und Rücksicht nehmen. Das halte ich auch für sehr, sehr schwierig, aber das kann ich jetzt in so einem Satz nicht so gut beschreiben aber das andere Ding ist, das nicht ernst zu nehmen. Und das ist so dieses, du hast ja der klassische Satz, du hast nur viel zu viel Zeit, dir Gedanken um dich selbst zu machen.
Oh ja.
So, ne? Oder dreh dich nicht so doll um dich selber oder ja, diese Dinge, sondern es so wegwischen. Weil was dann passiert, ist, dass man es nicht mehr mitteilt. Weil man auch merkt, dass die anderen damit nicht umgehen können. Man sieht auch die Angst. Ich habe immer die Angst in den Augen der anderen gesehen. Und irgendwann hatte ich Angst, dass die Angst haben. Also das ist heute noch so und das wird auch immer so sein. Es ist auch okay für mich. Ich bin am liebsten alleine, wenn ich denke, ich bin ängstlich oder wackelig. Ich bin aber auch im Schmerz gerne alleine. Also ich bin nicht jemand, ich mochte schon bei der Geburt nicht, dass mir jemand damals ja mein Mann, mit diesem Massageigel da über den Rücken fährt während der Geburt. Also wenn es mir schlecht geht, möchte ich mit mir alleine lieber sein. Da ist ja jeder anders. Und wenn ich merke, ich fühle mich nicht wohl oder könnte Angst kriegen, dann ist für mich das Schönste, in meinen eigenen vier Wänden oder noch im Hotelzimmer zu sein, aber nicht bei einem Abendessen zu sitzen und andere Leute kriegen das mit und haben dann Angst um mich. Aber wie die Gesellschaft darauf am besten reagiert oder mit umgeht, ist das ernst nehmen. So wie man auch ernst nimmt, wenn jemand sagt, er hat Diabetes oder er hat Herzrhythmusstörung. Da sagt ja auch keiner, ach was, das bildest du dir ein.
Ja, weil das
so.
sind die Sachen, die man unter Mikroskop oder so nachweisen kann, die sichtbar sind, die man auch glaubt. Ne? Ich habe gerade einfach so gedacht, bei dem, was du erzählt hast, was wir ja auch als Eltern oft am allerbesten machen sollten, einfach da sein und den Menschen vielleicht, wenn man dieses Verhältnis hat, umarmen. Aber auch nicht zu versuchen, es wegzureden, auch nicht zu versuchen, gleich eine Lösung anzubieten, sondern einfach vielleicht einfach stabil dazustehen.
Ja, und das, da gibt es auch eine Stelle im Buch, dass ich sage, auch mit dem zum Beispiel eine Lösung, es gibt da keine Lösung in dem Moment. Es geht wieder vorbei nach ein paar Minuten. Eine Angst, eine Panikattacke ist nicht lange. Es gibt natürlich welche, die haben das dann ein paar Tage immer wieder aufkehren. Aber die Sache an sich ist relativ kurz. So. Man kann keine Lösung dann. Da kann einem niemand helfen in dem Moment. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen dann Nähe und umarmt werden. Und es ist schön, wenn die das sagen können. Ich bin halt eine, die das dann nicht wollte. Mhm. Das, ja, auch das wäre natürlich schön, wenn man das dann sagen kann, aber das kommt ja immer drauf an. Wissen die anderen das überhaupt? Wie gesagt, wie viele und speziell Männer sagen dann eben, es ist Burnout. Es fühlt sich ja auch ähnlich an. Du bist halt einfach, ja, völlig einfach nur noch kaputt. Ja. Und das ist gesellschaftlich akzeptierter und es wird fast noch so ein bisschen gefeiert, weil das ist ja ein Statussymbol, Stress und Karriere und viel zu tun zu haben und viel Arbeit zeigt ja, du bist irgendwie toll und hast es geschafft und du bist gewollt im Job. Und also Burnout, da schwingt ja eben noch mit, naja, das ist ja ein Grund, weil er oder sie ja so viel macht. Aber es wird ganz häufig, auch von Ärzten, so wie ich das mitbekomme, ist diese Diagnose halt einfacher, weil sie nicht so viele Wellen schlägt. Ja. Eine Angststörung, ja, das ist sehr unbequem für alle Beteiligten. Und
Ja, gerade mit dieser Rolle jetzt als Mann, die sagt, das Klassische, stark sein müssen und so weiter.
Ja, wie schlimm.
Da klingt das gar nicht gut. Ne? Und wie schade, kann man einfach nur sagen, traut euch anzuvertrauen.
Und es gibt viele Männer mit Angststörungen. Mhm. Genau.
Wie sprichst du, um an den Anfang anzuknüpfen, mit deinem 13-jährigen Sohn in New York und auch Griechenlandurlaub und so weiter, wo ihr ja als Familie wart und so, wie sprichst du heute mit deinem Sohn darüber, wie dir das damals ging, als er kleiner war und wie er das auch erlebt hat? Du hast ja eben gesagt, ihr habt eine sehr offene Art miteinander.
Aber das, ja, aber das habe ich nie, also er weiß ja, dass ich das Buch geschrieben habe, zum Beispiel, insofern weiß er das auf jeden Fall. Und aber ich, das ist nicht Gegenstand, das ist nicht in meinem Leben, ja, vielleicht, weil ich es schon so lange nicht habe. Mhm. Also er ist jetzt 25, dementsprechend ist, als er 13 war und wir waren in New York, ist so lange her und es ist im, Gott sei Dank, in meinem Leben kein Thema, so dass ich darüber spreche, ja.
Wunderbar. Wie fühlt sich dein Leben jetzt an, Susanne? Jetzt schwelge mal.
Ach, naja, also es ist, na, im Moment, oder sagen wir, im Moment ist ja schon auch 2 Jahre. Ich finde das alles nicht so einfach und die meisten Menschen finden das ja nicht so einfach. Ich glaube, das hat alles mit uns wesentlich mehr gemacht und bleibt nicht in den Kleidern hängen die letzten Jahre.
Pandemie
und auch Krieg, genau. Und das ist auch, dass ich das merke, das ist aber eine andere Angst. Es sind eben keine, ich habe, wie gesagt, nie Panikattacken, ich habe das nicht mehr, aber ich kann überall hin und kann mich frei bewegen. Aber ich habe schon so Sachen wie Existenzangst vielleicht auch nicht, aber so Zukunft, so dass ich so denke, wo ist es denn hin, die Leichtigkeit? Was ist denn aus uns allen geworden? Wo ist denn das schöne Leben hin? Und das macht mich dann schon traurig. Und es geht, glaube ich, allen so. Manchen geht es sehr, sehr schlecht damit. Es gibt ja auch gerade in der Jugendtherapie, jedenfalls ist das, was ich so mitbekommen habe, viele Jugendliche brauchen eine Therapie, suchen einen Therapieplatz und das ist schwierig, haben mentale Schwierigkeiten. So, und das deswegen ist, und es ist so etwas, dass es so weltweit ist, dass es nicht irgendwie noch ist, das betrifft nur die oder so, sondern es ist so ein, und das spüre ich einfach, weil ich natürlich auch ja, feinfühlig bin und es ist einfach so eine Schwere, finde ich. Jetzt weniger, es ist Sommer, dann ist alles besser, aber so Weltschmerz, finde ich, ist schon, also gerade als das dann mit im Februar mit Ukraine anfing, also das, da kann ich jetzt nicht sagen, es ist alles schubidu und easy. Möchte ich auch gar nicht. Aber es ist auch da so interessant, dass ich ja nicht dann Panikattacken bekommen habe. Weil das kann ja getriggert werden immer wieder, ja, könnte ja, ja sein. Das ist es aber nicht so. Ich bin sehr, alles, was in meinem Leben passiert ist, ich denke, ich komme damit klar. Und mal natürlich bin ich auch niedergeschlagen oder habe Angst, aber im Großen und Ganzen recht souverän.
Schön. Ja, ganz klar, dass diese Dinge mitschwingen. Das finde ich auch wichtig. Das ist auch Anteilnahme. Und zugleich eigentlich etwas, was du heute schon erwähnt hast, sich ganz gut um sich selber kümmern. Also dann haben wir auch am meisten zu geben.
Ja.
Ich habe eine Frage immer am Schluss, Susanne, an meine Gäste und Gästinnen. Was ist für dich persönlich Glück?
Tatsächlich, das, was du vorhin zitiert hast, was offenbar von mir selber kam, dieses Wissen, dass alles zur Verfügung steht in mir selber, was ich brauche.
Wunderbar.
Diese Freiheit, dieses Nicht-Abhängig-Sein von äußeren Umständen, nicht von Status, nicht von anderen Menschen. Ja,
das ist sehr schön ist das. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch und die vielen Anregungen.
Ja, danke dir. Es hat viel Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass du da dich mit beschäftigt hast. Und das ist natürlich immer schön.
Ja, es hat mich sehr bewegt, muss ich sagen.
Schön, freut mich.
Wirklich auch schön für mich, das zu lesen. Dann wünsche ich dir alles Gute und jetzt hast du gesagt, 10 Jahre hast du keine Panikattacke gehabt und ich wünsche dir, dass auch keine mehr kommt.
Dankeschön.
Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus Susanne Karloffs Geschichte und ihren Anregungen für ein selbstbestimmtes Leben. Wenn du mehr über Susanne erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch. Und wir zwei würden uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt auf Apple iTunes und auf die 5 Sternchen klickst. Und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Wir bei Einfach ganz Leben machen jetzt eine klitzekleine Sommerpause. Das heißt, im August kommen keine neuen Folgen. Aber ich möchte dir ans Herz legen, scroll doch mal zurück in meiner Podcast-Serie. Such dir was aus, was du noch nicht gehört hast. Oder hör noch mal rein in eins deiner Lieblingsgespräche. Wir haben ja mittlerweile tatsächlich fast 100 Folgen mit ausnahmslos wunderbaren GesprächspartnerInnen. Ich kann es selbst kaum glauben und bin mega happy, dass ich so viele hilfreiche, spannende, berührende Lebensgeschichten und Ideen für ein glückliches Leben mit dir teilen kann. Die nächste neue Folge kommt dann am 1. September. Ich freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist und ich wünsche dir einen wundervollen, sonnigen, erfüllenden, freudvollen Sommer. Bis dahin, deine Jutta.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin. Und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.